HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Katharina Schüttler und Anna Engel. Katharina Schüttler, Sie sind Schauspielerin. Zu sehen waren Sie zuletzt unter anderem in dem Fernsehvierteiler Gelobtes Land, in dem es um die Geschichte des Nahostkonflikts geht, und auf der Theaterbühne in dem Stück Kinder der Sonne, mit dem Sie auch in Frankfurt am Schauspiel zu Gast waren. Im Film spielen Sie die junge Jüdin Clara, die sich nach 1945 in einen britischen Offizier verliebt und gleichzeitig für die Irgun, die rechtszionistische militärische Untergrundorganisation, arbeitet. In dem Theaterstück von Maxim Gorki übernehmen Sie die Rolle der Lisa, der nervenkranken Schwester von Wissenschaftler Pavel Protasov. Ist Ihnen eine der beiden Rollen besonders nah oder ist es immer jeweils die, die Sie gerade spielen?
Also es sind natürlich beides sehr unterschiedliche Rollen. Sie sind mir beide auf eine Art und Weise nah und fern. Vielleicht, weil es ja immer eine Begegnung ist und man muss irgendwie einerseits die Figur in sich finden, ja, andererseits die Figur auch kennenlernen. Und manchmal ist man überrascht, dass man Dinge in sich selbst findet von einer Figur, was man vorher gar nicht dachte. Aber die Lisa in Kinder der Sonne ist, glaube ich, wesentlich weiter von mir entfernt mit all ihren Ängsten, als es die Clara war, die wirklich auch viel Schlimmes erlebt hat, aber so eine starke Sehnsucht hat und eine Vision und bereit ist, alles eigentlich dafür zu geben, für diese Vision, um keine Angst, um Verluste oder
alle Bedingungslosigkeit auch nochmal dahinter. Ja. Zwischen 2009 und 2011 waren sie, um nur nochmal ein paar weitere Film- und Fernsehrollen zu nennen, in dem biografischen Fernsehfilm Mein Leben zu sehen, als Ehefrau Theophila von Marcel Reich-Ranitzky, also an der Seite von Matthias Schweighöfer in dem Fall, als Tochter von Iris Berben in dem Kinofilm Es kommt der Tag, als Augenzeugin in dem Dokumentarspielfilm Aret über den türkischen Völkermord an den Armeniern oder auch in einem kurzen Auftritt in dem Film What a Man, dem ersten selbstproduzierten Film von Matthias Schweighöfer. Ich finde, ja, dieser kurze Auszug zeigt schon eigentlich im Grunde die große Bandbreite, die Sie spielen, allein jetzt für Film und Fernsehen. Nach welchen Kriterien suchen Sie Ihre Rollen aus? Oder was muss eine Rolle für Sie haben, damit Sie sagen, ja, das passt mir oder die liegt mir, das möchte ich spielen?
Also in erster Linie ist es, glaube ich, immer das Projekt, was mich interessiert. Also eine Geschichte, die mich fesselt, ein Drehbuch, was ich lese und einfach denke, Wahnsinn, das, da möchte ich Teil sein, diese Geschichte zu erzählen. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich einen Regisseur ganz spannend finde und denke, dass der, mit dem interessiert mich das einfach zu arbeiten, zu gucken, wie der arbeitet oder was da in der Begegnung passiert. Und es kann aber auch so sein, dass ich denke, die Geschichte ist jetzt so okay, aber es ist eine ganz spannende Rolle und das fasziniert mich jetzt. Da möchte ich mich auf den Weg machen oder die Herausforderung manchmal annehmen von besonders herausfordernden oder schwierigen Rollen.
Ist das vielleicht auch so eine Parallele beziehungsweise so eine Gemeinsamkeit der Rollen, wenn Sie sich anschauen, was Sie schon gespielt haben, eben diese Herausforderung? Ich habe immer den Eindruck, dass Sie ja oft, also sowieso sehr intensiv spielen, aber es oft eben auch in den Rollen mit den Frauen, die sie spielen, um ja menschliche Abgründe geht. Es geht viel um Schmerz, es geht um Trauer, es geht um Eifersucht, es geht um Ängste. Sie haben es gerade bei der Lisa schon angesprochen. Also sehr intensive Gefühle, die darüber kommen. Ist das etwas, was Sie suchen vielleicht auch?
Ich glaube, ich kann ja nur von mir ausgehen. Ich denke aber immer, dass das etwas ist, was die meisten Schauspieler doch wollen oder wo sie sich nachsehen, ist einfach, oder bei mir ist es einfach so, ich freue mich über die größtmöglichen Amplituden, die man entdecken kann und je tiefer die Abgründe und je höher die Höhen, also umso mehr ist einfach zu entdecken. Das ist halt so ein bisschen vielleicht wie ein Wanderer, der sagt, ich gehe jetzt irgendwie durch Holland wandern oder ich gehe in die Alpen und da geht es irgendwie rauf und runter und irgendwann gibt es auch einen steinigen Abgrund und vielleicht weiß ich manchmal auch nicht weiter und es ist dann schwieriger, aber vielleicht komme ich oben am Gipfel an und habe irgendwie einen wahnsinnigen Blick und es kann aber auch, eine Figur kann wahnsinnig spannend sein, die zum Beispiel mit einer unglaublichen Lähmung durchs Leben geht und auch da drin kann innerlich, was man dann äußerlich vielleicht gar nicht sieht, ein ganz, ganz tiefer Abgrund sein oder sowas. Das macht natürlich Spaß.
So. zwei Rollen, bei denen ich jetzt mir vorstellen könnte, dass sie nochmal mit einer anderen Verantwortung auch ein Stück weit zusammenhängen, ist, die eine habe ich schon, oder beide eigentlich schon kurz angesprochen, einmal die Theophila in dem Film Mein Leben, über das Leben von Marcel Reich-Ranicki, und einmal eben die Clara in dem Vierteiler Gelobtes Land. Können Sie das beschreiben, also wie Sie sich diesen Figuren, diesen Charakteren vielleicht auch nochmal anders annähern, darauf vorbereiten?
Also da ist eine gewisse Ähnlichkeit bei den zwei Figuren und dann andererseits auch wieder gar nicht. Die Figur von Theophila, Mein Leben zu verfilmen und Theophila zu spielen, das war für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Man spielt eben keine Figur, sondern einen Menschen, also eine Biografie, die es wirklich so gegeben hat oder gibt. Und in dem Fall, Theophila hat damals ja noch gelebt. Mhm. Und wir haben Matthias Schweighöfer und ich und der Regisseur Dror Zahavi, wir haben beide kennengelernt und besucht. Und das ist schon wirklich unglaublich, wenn man einen Menschen trifft und in die Augen guckt und sich an den Händen fasst und irgendwie diese Verantwortung übernimmt. Es ist auch eine große Ehre für mich gewesen, wirklich zu sagen, ich versuche das dem Schicksal, dem Erlebten gerecht zu werden, so gut ich das kann. Und das war auch wirklich für Matthias und mich bei den Dreharbeiten so, dass die beiden, oder für mich vor allem Toscha, immer da war. Also es war wirklich wie begleitet zu werden von jemand anders beim Spielen und was ganz anderes als eine Figur, die man sich selbst entwickelt, mhm, aus einem Drehbuch heraus, wie das dann bei Clara so war. Und da ist es dann eher so, dass ich denke, okay, ich möchte irgendwie dieser Historie gerecht werden oder ich habe auch eine Verantwortung darin, heutzutage auch jüngere Menschen, die immer weiter weg von dieser echten Zeit rücken, was sie über die Zeit vielleicht rückblickend dann denken oder heute sich ihr Weltbild über Dinge machen.
Sie haben in dem ARD-Film Schurkenstück, da spielen Sie eine junge Theaterregisseurin, Fanny Dannewald, die probt mit inhaftierten Jugendlichen ein Stück von Dürrematt und sagt zu den Jugendlichen, ihr müsst eins werden mit eurem Charakter, ihr müsst denken und fühlen wie sie. Ist das so die Art der Annäherung oder ist es, ja, funktioniert das für Sie auch so, die Annäherung an eine Rolle?
Also das könnte ich jetzt nicht sofort so unterschreiben. Ich finde es wirklich gar nicht so einfach, über Schauspielerei zu reden oder über wie man spielt oder was da in einem vorgeht oder in mir vorgeht. Ist auch immer ein bisschen anders und ich finde, es ist was ganz Geheimnisumwobenes für mich selbst auch. Und ich habe oft das Gefühl, es ist vielleicht ähnlich, wie ich es gerade in dieser Gerd Richter-Dokumentation auch wieder gesehen, dass ein Journalist ihn fragt, er möchte was erklärt haben und er sagt auch, also was, hier gibt's nichts zu erklären mit Worten, also es ist darum, geht's eben nicht, es ist eine andere Ausdrucksform, eine andere Form von Kunst und das kann ich Ihnen nicht sagen. Und bei Schauspielerei ist es manchmal, finde ich, ähnlich, oder ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich versuche, Dinge in Worte zu greifen, entzaubere ich sie so ein bisschen. Mhm. Und das ist was so ein bisschen im Wagen auch bleiben möchte. Also es ist ganz unterschiedlich. Es ist einerseits, es ist ein sich zur Verfügung stellen, so blank wie möglich, sich so offen wie möglich zu machen und zu sagen, ich bin durchlässig dafür, dass diese andere Figur sich meiner annimmt oder ich mich ihrer annehme. Und da ein großer Teil von mir reingeht. Und andererseits ist es aber überhaupt nichts Privates. Ich finde es wirklich nicht leicht, das zu definieren oder so.
Das ist wahrscheinlich immer der Wunsch von all jenen, die eben nicht toll malen können oder selber schauspielen, dem ein Stück weit näher zu kommen und das irgendwie zumindest ja zu versuchen zu greifen und zu verstehen, wie das ist. Ja.
Mir geht's witzigerweise bei anderen Schauspielern, die ich bewundere, auch oft so, dass ich denke, ach, das würde mich irgendwie interessieren. Und
wie macht der das?
Ja, wie macht der was? Wie stellen die sich das vor oder wie gehen die an eine Rolle ran? Und dann denke ich immer, wie komisch. Also das sind so Fragen, die ich immer selbst gar nicht beantworten kann oder will oder so. Und bei anderen geht es mir aber genauso wie ein Zuschauer, dass ich irgendwie.
Und stellen Sie dann die Fragen und vor allem, wem würden Sie die stellen?
Also ich habe sie, glaube ich, noch nie gestellt, aber ich würde sie ganz unterschiedlichen Schauspielern stellen. Ich würde sie gerne Thomas Thieme stellen und ich würde sie aber auch gerne. Aber was heißt es? Ich glaube, es ist eher so ein Faszinosum das fragt man sich ja oft oder ich mich, wie fühlt sich das eigentlich an, ein anderer Mensch zu sein? Wie sieht die Welt aus durch die Augen von jemand anderem? Wie fühlt sich das an? Und das würde ich einfach gern mal. Ich würde einfach gern manchmal in andere Menschen reinschlüpfen.
Aber ist nicht genau das, was passiert, wenn sie eine Rolle annehmen? Also ich habe sie schon oft im Film gesehen, im Fernsehen gesehen. Ich habe sie zuletzt auf der Theaterbühne in Kinder der Sonne gesehen, als sie in Frankfurt zu Gast waren, und habe sehr stark das Gefühl, dass ja, also dass da was verschmilzt, zumindest in dem Moment des Spiels, und dass es eben unglaublich intensiv sie in dieser Rolle aufgehen. Und um jetzt vielleicht bei dem Beispiel Kinder der Sonne zu bleiben, ich hatte das Glück, relativ nah an der Bühne zu sitzen und habe gesehen, dass sie beim Spielen immer wieder feuchte Augen hatten, als sie die Lisa gespielt haben, und das wirklich auch noch zu sehen war während des Schlussapplauses. Also dass da eine unglaubliche Intensität stattgefunden hat, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das anders gehen kann, als sich in diese Rolle, in diese Lisa ganz stark einzufühlen.
Ja, und trotzdem sehe ich die Welt natürlich nur aus meinen Augen. Lisa bekommt für den Moment der Vorstellung meine Augen und meinen Körper und meine Welt. Und da verschmilzt was. Und ja, und trotzdem frage ich mich manchmal, wie sieht die Welt aus für Uli Mattes, der mir gerade gegenübersteht auf der Bühne oder so.
Das denken Sie während des Spiels auch?
Nee.
Denkt man da überhaupt irgendwas?
Ach, ganz unterschiedlich. Ich lerne immer mehr. Es ist für mich so wirklich ein großer, wichtiger Lernprozess, im Leben, auf der Bühne, beim Spielen überhaupt immer weniger zu denken. Also ich merke, dass die ganze Gedankenwelt für mich gar nicht unbedingt eine hilfreiche ist, sondern oft eher eine, die mir im Weg steht. Und dass ich immer so eine vermeintliche Sicherheit in der gedanklichen Formulierung von Dingen suche, und dass es aber eigentlich eher wie Hindernisse sind. Und je mehr ich mich da so von befreie, merke ich gerade beim Spielen, natürlich muss man klar denken in dem gedanklichen Konstrukt der Figur, aber dass eben diese eigenen Gedanken und Wertungen, dass das wirklich wegfällt und dass es was Kindlicheres, Impulsives hat und was eben nicht drüber nachdenkt, sondern reagiert und einfach ein offener Impuls ist und gleichzeitig total offen für andere Impulse.
Wie ist das eigentlich? Sie haben, um bei der Rolle der Lisa zu bleiben, oder auch Hedda Gabler, die haben Sie, ich glaube, über 5 Jahre lang unzählige Male gespielt. Spielen Sie immer noch, nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten und auch anderen Ländern. Wie ist das, wenn man eine Rolle so oft spielt über einen längeren Zeitraum? Ist es jedes Mal anders und vielleicht auch in den Formulierungen dann doch ein bisschen abgeändert, egal wie sehr Sie loslassen oder ja?
Also ich glaube, das kommt immer auf den Abend an, was da möglich ist oder nicht. Bei beiden Stücken ist es eigentlich so, dass der Text schon immer ziemlich gleich bleibt. Aber alles drumherum, es ist ja häufig so, dass Menschen denken, ach, also Schauspieler, wie machen Sie das? Wie können Sie sich diesen ganzen Text merken? Ja. Und sage ich immer so, nee, der Text, das ist das Einfachste. Der Text ist da, der bleibt, der ist da, der verändert sich nie. Alles andere, das ist das Problem. Wie ist meine Figur? Wie ist die Situation nochmal genau? Was mache ich denn da? Bin ich viel zu aggressiv geworden oder fehlt die Müdigkeit? Das verändert sich halt. Und der Text, das ist wie so ein Skelett, an dem man sich festhalten kann. Und dann nimmt man zu und ab und wird braun im Urlaub oder so. Und außen verändert sich irgendwie immer was. Und bei Hedda Gabler, ich würde unheimlich gerne noch mal eine Vorstellung vom Anfang gucken und dann eine jetzt. Ich glaube, im Idealfall ist wirklich jede ein bisschen anders. Und es sind aber oft Dinge, die man vielleicht als Zuschauer gar nicht so bemerkt, aber manchmal auch schon. Oder das Tolle am Theater ist wirklich, oder überhaupt beim Spielen, es muss in dem Moment passieren. Und wenn es eine Reproduktion ist, dann ist es halt nur eine Reproduktion. Aber dass der Moment, wenn wirklich was passiert, das hat, glaube ich, eine große Faszination.
Wie ist das, wenn man immer wieder ja doch relativ auf Knopfdruck sehr intensive Gefühle spielt und darstellt, wie Hass, wie Eifersucht, wie in Kinder der Sonne unglaubliche Ängste, die da hochkommen? Verliert man dann auch ein Stück weit etwas von sich selbst?
Nee, also das habe ich, glaube ich, gar nicht. Es ist eher, dass man was gewinnt. Es ist ja wie ein Erlebnis. Ich erlebe ja was, ich mache was durch und bin nachher vielleicht schlauer als vorher oder habe zumindest eine Reise gemacht. Also ich empfinde es eigentlich immer als eine große Bereicherung.
Ich habe die große Intensität schon angesprochen, also mit der Sie Ihre Rollen verkörpern, Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich erinnere mich an einen Film, den ich im Kino gesehen habe mit Ihnen in der Hauptrolle, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da gehen Sie als Schauspielerin an verschiedenste Grenzen und fordern mich aber auch als Zuschauerin unglaublich heraus. Das war der Film Sophie im Jahr 2003. Da spielen Sie eine junge Frau, die feststellt, dass sie ungewollt schwanger ist und sich daraufhin auf eine Art nächtliche Odyssee begibt durch eine große Stadt und ja, so einen krassen Trip sozusagen unternimmt und alle möglichen Grenzen austestet. Mich hat das unglaublich mitgenommen, zu sehen, dieser Umgang eben auch mit diesem, ich bin schwanger, ich möchte das nicht oder wie gehe ich damit um. Wie war das für Sie, diese, ja doch, glaube ich, eine der intensivsten, zumindest in meiner Wahrnehmung, Rollen zu spielen?
Es ist ja schon eine ganze Weile her. Ich war noch auf der Schauspielschule und rückblickend würde ich sagen, habe ich diese Rolle gespielt in so einem Transitzustand, wo sich gerade ganz viel verändert, so vom, ich war, glaube ich, dann 21 so. Und das war so gerade so, es war so ein Umbruch von Kind und zum Erwachsenwerden. Und dadurch hatte ich eine sehr große Unbedarftheit auf eine Art und Weise. Also ich habe mir sehr wenig Gedanken gemacht. Ich habe das wirklich einfach gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das heute für mich wäre. Vielleicht würde ich heute denken, oh Gott, wie soll ich das denn jemals spielen? Wie bereite ich mich da richtig drauf vor und so. Meine Vorbereitung damals war eigentlich, dass ich dachte, ich muss das einmal auch ungefähr eine Art überleben, so erleben und überleben. Und bin in Hamburg einmal eine Nacht am Kiez allein unterwegs gewesen, auf der Reeperbahn. Und das war irgendwie wild. Und das war eigentlich meine Vorbereitung auf den Film. Und wir hatten aber auch Proben. Und ich hatte ganz tolle Kollegen, mit denen das ganz großen Spaß gemacht hat zu spielen. Ja, ich muss gleichzeitig sagen, das war für mich wirklich, also extreme Rollen machen einfach riesengroßen Spaß. Und eine der extremsten Szenen in dem Film ist eine Szene am Anfang in einer Kneipe, mit der eigentlich alles losgeht und wo sie eigentlich in so einer klassischen Männereckkneipe ist und zufällig sich in Konflikt mit einem Mann da kommt und den provoziert und es eigentlich fast zu einer Vergewaltigung mitten in der Kneipe kommt auf dem Billardtisch und sie kommt da haarscharf noch davon. Und das war, muss ich sagen, wirklich einer der tollsten Drehtage meines Lebens und ich habe das sehr genossen, auch wenn das sich, wenn es schwer ist, sich das anzugucken. So.
Sie haben schon gesagt, das sind ja nicht Sie. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, auch bei so Dreharbeiten, Sie sagen, Sie haben es genossen, ist es nicht trotzdem auch schwierig, da auch klar zu trennen, nach Hause zu kommen, die Tür zuzumachen, vielleicht ins Hotelzimmer zu kommen und zu sagen, so und jetzt ist hier wieder Katharina Schüttler, haben Sie da irgendwie so eine Art auch Ritual vielleicht zu sagen und hier ist jetzt die Grenze, Stopp?
Also lustigerweise genau bei Sophie hatte ich, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass an einem Tag, dass ich wirklich nicht mehr konnte und das nicht losgeworden bin. Und es war so eine Szene, also ich will es gar nicht näher beschreiben, es ist wirklich abgrundtief, was da passiert ist eigentlich. Aber es war so eine Szene, wo man irgendwie so mit Sperma im Haar, was dann Haargel war, aber egal. Also es war irgendwie ganz grauenvoll und da bin ich wirklich nach Hause gekommen und das Erste, ich habe es noch gerade in mein Zimmer auf die Toilette geschafft, in mein Hotelzimmer und habe mich übergeben und war dann 3 Tage krank und und es war wirklich so, da kam das dann so zusammen, Angst vor vielem, was da war. Prinzipiell ist es aber bei mir so, dass ich schon ein großes Bewusstsein dafür habe, da bin ich, da ist die Figur, ich bin Schauspielerin, ich stehe auf der Bühne und ich habe genau daran auch Lust. Also ich möchte gar nicht mir Glauben machen, ich sei dieser Mensch und ich lebe auf einer Bühne. Es ist ja nicht so, ich arbeite hier, ich gehe abends zur Arbeit, wenn andere nach Hause kommen, das ist halt so. Und trotzdem ist es so, dass das Grundlebensgefühl einer Figur, das begleitet mich dann doch immer während einer Drehzeit oder einer Probenzeit. Und das macht dann oft mehr Spaß, wenn es ein Positives ist. Und wenn es ein Negatives ist, dann ja, hat man irgendwie so ein, ist wie so ein Schatten, der so mit nach Hause kommt.
Katharina Schüttler zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie stehen seit ihrem 11. Lebensjahr vor der Kamera. Wie es damals dazu kam und mit welchen Klischees oder vielleicht auch Schubladen Sie mitunter zu kämpfen haben, darüber möchte ich gerne gleich mit Ihnen sprechen. Nach einer ersten Musik, die Sie mitgebracht haben, First Day of My Life. Was hat es damit auf sich?
Ich finde es wahrscheinlich mit das schönste Lied, was ich je gehört habe. Ich finde es unglaublich berührend, rührend. Ich finde es einfach wunder schön.
Dann wollen wir das jetzt hören. First Day of My Life von der Gruppe Bright Eyes.
This is the first day of my life. swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go.
Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit der Schauspielerin Katharina Schüttler und Anna Engel. Katharina Schüttler, Sie haben früh mit der Schauspielerei angefangen. Sie standen bereits mit 11 Jahren für den Kinderfilm Die Lok vor der Kamera. Wie kam es damals doch recht früh schon zu dieser ersten Rolle?
Eigentlich hat sich das sehr zufällig ergeben. Meine Eltern sind beide beim Theater, sage ich jetzt mal, eigentlich Schauspieler, mein Vater Regisseur und meine Mutter Autorin. Dadurch war das für mich nie eine fremde Welt. Also ich habe nie gedacht, ach, ich will irgendwann mal zum Film oder spielen. Es war für mich ganz normal, weil so meine Eltern ihr Geld verdient. Oder manchmal auch nicht. Also es war für mich kein traumbehafteter Beruf, sondern was Konkretes, Reales so. Und dann hat sich das eigentlich sehr zufällig ergeben, dass ich gefragt worden bin, ob ich nicht zu einem Casting kommen möchte. Da wurden 5 Kinder gesucht im Alter von 10 bis 12 Jahren. Und da bin ich dann damals hingegangen und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht nochmal kommen mag und nicht nochmal. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, also wenn du möchtest, freuen wir uns, wenn du hier mitspielst. Und das habe ich dann gemacht und das war ganz toll. Es war ein zauberhafter, sehr langer Sommer im Ruhrgebiet auf vielen Eisenbahnschienen der Ruhrkohle AG, wo wir gedreht haben. Und das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, das ist es jetzt.
Also wie so eine Art Schlüsselerlebnis, genau, wollte ich mich gerade fragen, ob das damals schon klar war im Grunde, das ist das, was ich machen will.
Ja, also ich habe das dann eigentlich nicht mehr hinterfragt, das war dann klar.
Gab nie eine Alternative oder irgendwie so einen anderen Wunsch oder Traum, irgendwie, weiß ich nicht, Pilotin oder...
Also ich glaube, nee, die einzige Alternative wäre vielleicht gewesen zu sagen, ich mache Regie, gehe Richtung Filmregie oder Kamera, aber ich... Ich glaube, nee, eigentlich nicht. Also das war schon, was ich machen wollte.
Ist das was Sie sich heute vorstellen könnten, neben der Schauspielerei, in die beiden Bereiche oder einen der beiden zu gucken?
Ach, keine Ahnung. Ich lasse die Dinge lieber auf mich zukommen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Dinge so ausspreche und die das gern will, dann klappt das eh nicht. Dann gucke ich lieber, ob Sachen passieren und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, freue ich mich so.
Obwohl Sie... Oder was heißt obwohl? Sie haben, wie gesagt, mit 11 schon vor der Kamera gestanden. So ging es los. Viele weitere Rollen folgten. Sie haben sich trotzdem 1999 dafür entschieden, die Schauspielschule zu besuchen. Viele versuchen es gar nicht erst oder werden dann abgelehnt. Und manche haben auch einfach, glaube ich, Angst, da irgendwie verbogen, verändert zu werden. Sie haben es gewagt und sind in Hannover, ja, haben sich da ausbilden lassen. Was würden Sie sagen, haben Sie vor allem in dieser Zeit für sich gelernt und daraus gezogen?
Na, ich wusste immer, ich will auch Theater spielen. Mir war klar, so mit der Filmerei, das kann auch so weitergehen, aber auf eine große Bühne werde ich es so vermutlich nicht schaffen. Also das sind wirklich Ausnahmen. Deswegen war das irgendwie klar, ich muss das irgendwie machen. Ich muss auf so eine Schule. Und ich weiß es gar nicht, ich habe schon viel gelernt da. Also man probiert einfach viel aus, hat einen sehr geschützten Rahmen. Ich habe auch viel gelernt, was ich nicht will. Ich habe auch gelernt, mit manchmal wirklich gemeiner Kritik umzugehen oder sehr persönlicher. Also man kommt da, glaube ich, selten ganz unbeschadet aus so einer Schauspielausbildung raus. Trotzdem bin ich auch aus der Schule gekommen und habe eigentlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich also Schauspielerin. Und es hat dann wirklich so ein paar Rollen und Inszenierungen am Theater gebraucht, bis ich irgendwann dachte, okay, ich probe gerade von morgens bis abends, ich spiele 2 Stücke und drehe jetzt wieder. Und alles andere wäre ja eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nicht Schauspielerin.
Sie haben mal gesagt, dass Sie mit der Rolle der Hedda Gabler auf der Bühne erwachsen geworden sind. Gilt das auch für den Film?
Nee, so konkret nicht. Also so eine Hedda Gabler war wirklich eine ganz elementare, wichtige Figur für mich und ein ganz großer, weiter Schritt, der auch mit Angst behaftet war und Zweifel und Selbstbild und sich selbst finden und zu sagen, aber ich bin doch das kleine Mädchen in Turnschuhen, ich bin doch eher die 14-jährige Kate in Zerbombt als die 29-jährige Hedda Gabler. beim Film gab es witzigerweise, als ich das erste Mal in Erwachsenen gespielt habe, habe ich parallel davor und danach den Sommer- und den Winterdreh gehabt für einen Film, wo ich eine 18-jährige Abiturientin gespielt habe und dazwischen die 26-jährige Psychologiestudentin. Und ich bin bis heute noch beeindruckt, dass das funktioniert, dass das Alter auch keine Rolle spielt.
Wie ist denn das überhaupt? Ich habe immer den Eindruck, dass für Frauen, unterstelle ich jetzt mal, nochmal anders aussehen und Alter eine Rolle spielen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Sie haben vor kurzem noch eine Abiturientin gespielt, jetzt spielen Sie auch eine Mutter hin und wieder und da findet so ein Rollenwechsel statt, beziehungsweise Sie können beides. Viele werden dann so festgelegt, ist mein Eindruck. Viele Kolleginnen von Ihnen, irgendwie die ewige Kindfrau oder so Typ Lolita oder die ewige Zicke. Haben Sie damit ein Problem oder haben Sie das Gefühl, irgendwie Sie haben da in der Zwischenzeit so einen Stempel aufgedrückt bekommen?
Das ist witzigerweise eine Sache, die ich auf der Schauspielschule gelernt habe, von einem Dozenten, Peter Meinhardt, der mir sehr wichtig war und ist. Und der hat mir irgendwann gesagt, weißt du, Katte, ich weiß nicht warum, nennt mich immer Katte und hat gesagt, du musst aufpassen, das ist ganz toll, dass du das kannst, dass du diese Kinder spielen kannst und so, ist super, das machst du einfach immer weiter, aber einmal pro Jahr musst du erwachsen werden, also einmal pro Jahr müssen deine Rollen mit dir so die Entwicklung mitmachen, die du machst und dann kannst du alles spielen, aber nicht, dass du irgendwann mit Mitte 30 einen Schock hast und plötzlich merkst, jetzt kann ich nicht mehr die Kindfrau spielen und wer bin ich denn dann, was habe ich denn dann, was kann ich überhaupt spielen?
Spätestens seit Ihrem Film Sophie aus dem Jahr 2003, wenn Sie mit Preisen überhäuft, Kritik und Publikum, so scheint es, liegen Ihnen zu Füßen. Im Jahr 2006 wurden Sie mit 26 Jahren von der Zeitschrift Theater Heute zur jüngsten besten Schauspielerin des Jahres gewählt. Wie ist das, wenn man so viel positiven Zuspruch erfährt? Erleichtert Ihnen das Spiel eher oder ist es auch eine Belastung?
Also ich glaube, für mich war das ein ganz wesentlicher, wichtiger Lernprozess zu begreifen, dass ich nicht bin, wie ich von außen gesehen werde oder ich nicht bin, was ich an Erfolg habe oder nicht habe oder was da an Preisen kommt oder so. Das bin nicht ich. Das sind Dinge, die passieren und die sind schön, wenn sie kommen. Aber mit einem Misserfolg bin ich nicht weniger wert oder mit einem Erfolg wertvoller oder wie auch immer. Preise können helfen. Schöne andere neue Rollen zu spielen, aber es ist ganz komisch, aber mir hat das dann geholfen in dem Moment, wo ich den Preisen nicht mehr so eine große Bedeutung gebe und dann auch nicht sage, ach, ich bin jetzt ha, 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 das und das und so toll und ich gehe selbstbewusster durch die Welt. In dem Moment, wo ich das gar nicht zulasse, bin ich auch nicht mehr so empfänglich für den Druck, der damit zusammenhängen könnte, weil ich auch gar nicht mehr so eine Angst davor haben muss, dass das irgendwann vielleicht für die nächste Rolle kein Preis kommt oder so. Also ich gebe denen gar nicht den Raum, Druck auf mich auszuüben. Das ist schon beim Spielen, kommt von allein genug. Mit jeder Figur, jeder Rolle steht man am Anfang vor dem Nichts und begegnet immer wieder seinen Zweifeln und neuen Zweifeln, die man nicht kannte und neuen Herausforderungen, stößt an neue Grenzen, die man nicht kannte, wo man denkt so, ups, wo geht's denn jetzt dahin oder weiter? Kriege ich da die Mauer durchbrochen oder nicht? Das ist eh schon so ein merkwürdiger Beruf, wo man nie an einem Punkt ankommt, wo man weiß, das und das kann ich jetzt so und den Tisch habe ich gebaut und den kann ich immer wieder bauen, sondern jedes Mal gibt es irgendwie neue physikalische Umstände, Grenzen, Dinge, mit denen man sich da zurechtfinden muss und neue Menschen, denen man begegnet. Das reicht schon an Druck, den man sich selbst immer wieder macht.
Sie haben gerade schon kurz angesprochen, dass Sie überraschen wollen, ganz unterschiedliche Rollen spielen, vielleicht damit auch eben bewusst Erwartungen nicht entsprechen, nicht die Radikale, nicht die Kindfrau spielen, sondern auch mal in der Komödie zu sehen sind, zum Beispiel in Vorsicht Schwiegermutter, glaube ich, war einer, oder Akte Golgatha, das war so ein eher Action, etwas kommerziellere Geschichte, in der Sie mitgespielt haben, What a Man, Sie einen kurzen Auftritt. Wurmt es Sie manchmal, dass solche Filme meistens ein größeres Publikum finden als zum Beispiel ein Film wie Es kommt der Tag, in dem Sie an der Seite von Iris Berben gespielt haben?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich freue mich einfach über jeden Zuschauer natürlich, der einen schönen Film sieht. Und ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel so ein Film wie Es kommt der Tag mit Iris Berben, dass der einfach ein größeres Publikum finden könnte. Das ist natürlich schwierig mit kleinen Filmen, Arthouse-Filmen. Wir hatten keine Verleihförderung. Das heißt, es gibt keine Kinoplakatwerbung. Viele bekannte Freunde von mir haben gesagt, wann kommt denn der Film mit Iris Berben? Und ich habe gesagt, na, der lief im Oktober im Kino. Die haben gesagt, was? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Und wenn man dann nicht genau das richtige Feuilleton am Tag, wo es drin ist, liest, dann kann man das durchaus auch mal übersehen. Und das finde ich einfach wirklich schade. Aber ich wenn ich mir was wirklich wünschen dürfte, ich würde mir wünschen, dass Kino in Deutschland ein bisschen freier vom Fernsehen wäre, dass da wirklich eine größere künstlerische Freiheit bei den Filmemachern liegt, da ein größerer Mut ist, auch zu sagen, ich riskiere was. Und im Fernsehen eigentlich ähnlich. Und dass man im Fernsehen auch wieder wegkommt davon zu sagen, ah, das Publikum, die wollen doch eh nur noch so Shows und so. Und die nehmen das ja auch gar nicht mehr an. Und die Quoten und die, überhaupt ist man diesen Quotendruck, gerade in Öffentlich-Rechtlichen, ich finde das irgendwie ganz unangebracht, dass da überhaupt auf die Quoten geschaut wird. Ich finde, das dürfte gar nicht im Blickfeld sein. Und dass man auch den Zuschauern zugesteht, zu sagen, dass da ein Lernprozess stattfinden muss und dass man da so viel Schund jetzt sie so zum Schund gebracht hat, dass man dann auch sagt, okay, das dauert ein bisschen eine Sehgewohnheit sich wieder ändert und dass man da auch durchaus herausfordernd ist, was ich finde, der Hessische Rundfunk großartig macht. Also ich finde, das ist wirklich einer der Ausnahme-Fernsehsender im Moment.
Hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Und das Radioprogramm wollen wir an der Stelle natürlich auch loben, insbesondere H2 Kultur natürlich. Also das heißt auch eben nicht dieses strikte Unterscheiden zwischen Kunst und Kommerz, also entweder das eine oder das andere, weil das frage ich mich immer, gibt es nicht auch Filme, die ein größeres Publikum ansprechen und dabei weder die ganz leichte Klamotte sind auf unterstem Niveau noch so hochtrabend sind, dass ein Großteil der Zuschauer vielleicht sagt, naja gut, das ist mir jetzt irgendwie zu hoch und da komme ich nicht rein und kann nichts mit anfangen.
Ja, ich denke on top noch auch, es müsste gar nicht so die unterste Klamotte sein, sondern es können ja auch gute Komödien sein. Da hat man ja große Sehnsucht nach. Ich finde gerade in Amerika gibt es im Moment einen ganz tollen neuen Komödienton, den ich absolut schätze und liebe und ganz toll finde. Eben nicht diese Haut-drauf-Komödien, aber ganz abstrus und mutig und toll. Ich würde mir wünschen, dass wirklich diese Unterscheidung Kommerz und Arthouse so gar nicht geben muss. Also dass da einfach eine größere Offenheit besteht und dass man einfach sagt, das ist eine Kunst auch. Filme machen ist auch eine Filmkunst und die kann in alle Richtungen gehen und sie sollte immer unterhalten und sie darf aber berühren, rühren, schockieren, faszinieren, anrühren, zum Lachen bringen. Das ist toll und dass man da aber einfach ganz viel zulässt.
Katharina Schüttler zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Das zweite Lied, das sie sich gewünscht haben, heißt This Heart is a Stone und stammt von den Acid House Kings. Was verbinden Sie mit diesem Lied?
Ich mag den Song total gerne und das ist so an Morgenden, wo ich irgendwie aufwache und die Sonne scheint ins Zimmer und dann mache ich das Lied an und oder die Platte von den Acid House Kings. Und das ist einfach so eine wunderschöne, gute Laune Musik, die einfach so ist, so ein bisschen wie wenn die Sonne scheint, wenn man das anmacht.
Dann wollen wir die Sonne scheinen lassen durchs Radio und hören This Heart is a Stone von den Acid House Kings.
They say your middle name is trouble. It's Caroline. They say you remind them of problems, but I think you look like Audrey. Caroline, I know that you put on a show every time you two disagree. This heart is a stone. No one will ever break it. This heart is a stone. Close to you it breaks easily.
Die Schauspielerin Katharina Schüttler ist zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Es gibt im Zeitmagazin eine sehr schöne Rubrik, die nennt sich Ich habe einen Traum. In einer Ausgabe, Katharina Schüttler, beschreiben Sie Ihr Gefühl, nie genug Zeit zu haben und von der Schwierigkeit im Hier und Jetzt zu sein und dieses genießen zu können. Wann finden solche Momente bei Ihnen statt?
Oh, ich... Tja, das ist eine gute Frage. Ich versuche ehrlich gesagt wirklich an den Punkt zu kommen, dass ich nicht mehr durch die Welt gehe und immer von einem Moment zum anderen lebe oder mich so hangel, sondern das Leben wirklich als einen einzigen Moment eigentlich zu empfinden und nämlich immer eben jetzt und wirklich das Leben zu erleben und dementsprechend hoffe ich, dass das immer so ist, also dass das gar nicht einzelne Momente so sind. Ob es natürlich, je ruhiger es um einen rum ist, desto leichter fällt das. Also je mehr das Leben um mich rum trubelt, desto schwieriger ist das natürlich oft.
Was wahrscheinlich auch der Fall ist, oder? Könnte ich mir vorstellen, wenn man sich anguckt, wie viel sie unterwegs sind, auf welch unterschiedlichen Bühnen sie stehen.
Ja, aber ich glaube, ich bin schon viel, viel entspannter geworden. Also vor ein paar Jahren ist mir es wirklich passiert, dass ich manchmal gestresst war, richtig doll, und Dinge mich ganz anders mitgenommen haben und fertig gemacht haben. Und ich wirklich dachte so, oh, ich kann einfach nicht mehr. Ich komme gerade an eine Leistungsgrenze. Und da bin ich viel beweglicher und robuster geworden und merke, je entspannter ich bin, da kann ich auch nach Australien fliegen und am nächsten Tag nach Frankreich und parallel einen Text lernen für irgendwas. Ich weiß nicht, also da geht einiges so.
Und das heißt, aus dieser Ruhe schöpfen Sie dann auch die Kraft, wieder um 100% und mehr Intensität zu spielen und zu verkörpern.
Ja, also ich glaube, in der Ruhe liegt die Kraft, da ist durchaus was dran.
Wir haben schon viel über intensives Spiel gesprochen, über Abgründe, die oft eine Rolle spielen bei den Charakteren, die sie verkörpern, und starken Gefühlsausbrüchen auch mitunter ein Film, in dem das sehr, sehr authentisch, fand ich, auch rüberkam, ist der Film an der Seite von Iris Berben aus dem Jahr 2009. Es kommt der Tag. In dem Film geht es um das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Die Mutter hat sich, ich glaube, in den 70er Jahren für den Untergrund, den politischen, für die RAF entschieden und gegen das Kind. Das hat sie als Dreijährige zurückgelassen. Die beiden treffen wieder aufeinander. Die Tochter hat die Mutter aufgesucht in Frankreich und konfrontiert sie mit der Geschichte der beiden. Eine ganz intensive Auseinandersetzung findet da statt. Wie ist das für diesen Film, dieses konkrete Zusammenspiel? Konnten Sie da auch als nicht verlassenes Kind eigene Empfindungen und Gefühle mit einbringen?
Also für mich ein ganz wesentlicher Punkt für mich in dieser Konstellation ist noch der Geschichte, dass die Tochter findet die Mutter mit einer neuen Familie. Das heißt, die Mutter ist nicht einfach weggegangen, sondern hat plötzlich eine neue Familie gegründet, zwei Kinder bekommen und lebt da, als wäre nichts passiert. Und das ist eigentlich die Ungerechtheit und Frechheit. Und wenn sie die Mutter vielleicht einsam und unglücklich gefunden hätte, wäre diese Begegnung eine ganz andere geworden. Und die Tochter hätte vielleicht auch nicht in dieser Härte eingefordert, was sie von der Mutter fordert. Ich konnte da sehr viel mit anfangen mit der Figur. Das war eine dieser Rollen, wo ich das Drehbuch gelesen habe und gedacht habe, ich muss das spielen, nicht unbedingt. Es gibt viele Menschen, die wirklich denen die Figur, die Iris Berben spielt, sehr leid tut. Und die sagen, mein Gott, dieses wahnsinnig fordernde, uneinsichtige Kind, was da kommt und die Mutter an die Wand stellt und sagt, so, hier, Knarre auf die Brust und du musst dich jetzt verhalten und dazu stehen, was du getan hast. Ich habe immer wirklich diesen Schmerz der Tochter gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Jahre mit seiner Mutter lebt, 4 Jahre im Bauch, ein Jahr. Also sozusagen, die sind ganz eng und dann küsst die Mutter das Kind vielleicht und sagt, tschüss, meine Süße, schlaf gut, und kommt nie wieder. Und das erfährt man dann später, eine politische Idee, hat in dem Fall einen Menschen getötet dabei noch. Und das, also für mich war das wirklich, ich konnte da diese Figur der Tochter unheimlich gut verstehen.
Und ich glaube, weil Sie gerade sagen, Sie konnten sich da gut einfühlen. Ebenfalls im Zeitmagazin gab es 2009, in dem Jahr, als der Film lief, ein Interview mit Ihnen beiden, Iris Berben und Ihnen, Katharina Schüttler. Und da beschreiben Sie beide auch so ein bisschen, wie Sie aufeinander getroffen sind und wie das beim Casting war. Und da beschreibt Iris Berben auch schon, dass Sie da schon sehr intensiv sich in die Rolle begeben haben und sie, glaube ich, da auch durchaus so ein bisschen Angst bekommen hat.
Ja, es war auch wirklich ein sehr besonderes Casting. Und für Iris war es, glaube ich, wirklich so, sie meinte, das erste Casting in ihrem Leben eigentlich. Und sie wollte das aber auch, glaube ich, unbedingt spielen. Und deswegen war sie überhaupt bereit, dahin zu kommen. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob ich ihr nicht auch weicher, nachgiebiger hätte begegnen können. da war ich sehr, weil es war, stand schon fest, dass ich diese Rolle spiele. Das heißt, ich hatte, das ist eine ganz gemeine Situation für Schauspieler. Also immer, ich kenne das ja auch andersrum. Der eine ist schon besetzt und jetzt wird der andere Partner dazu gesucht. Das ist irgendwie ganz ungerechte, doofe Situation. Und da hatte ich einfach wirklich den sicheren Stuhl und konnte jetzt sozusagen sagen, okay, also ich nehme jetzt diese Figur an und die kämpft bis aufs Blut mit deiner Figur und das werde ich jetzt auch tun. Und das habe ich dann auch getan, so im Rahmen dieses Aufeinandertreffens des Castings. Gar nicht unbedingt privat, aber das war, glaube ich, das war dann bestimmt, ja, ganz schöne Herausforderung, da entspannt mit umzugehen, was ich da so in den Raum gestellt habe, einfach mal.
Ich glaube, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist ohnehin immer ein besonderes und vielleicht nochmal anders intensives, was auch ja wahrscheinlich immer mit Konflikten oder auch Abnabelungsprozessen einhergeht und ein Leben lang begleitet. Sie sind selbst im Dezember 2011 Mutter einer Tochter geworden. Hat das ja für Sie auch nochmal den Blick auf ihre Rollen, ihr Spiel ein Stück weit verändert?
Nee, ich glaube gar nicht. Eher auf das Leben an sich oder auf mich und meine Mutter. Ich glaube, ich bekomme immer mehr, ich kenne auch so misanthropische Seiten und seit meine Tochter geboren ist, wird das eher, wie sagt man dann, philanthropisch? Also ich werde dann eher zum Menschenfreund. So, ich merke, dass da irgendwie so eine Faszination für dieses Wunder Mensch, für Leben, für neues Leben, dass eigentlich wir alle so ein Wunder sind. Wir waren alle mal so ein kleines Wunder, was da auf die Welt kommt und sind das eigentlich auch immer noch. Und das vergisst man ja oft. Und das wiederum hilft mir aber auch zum Spielen. Also so eine gewisse Menschenliebe oder so eine Faszination auch für den Mensch in seinen Verzweiflungen, Mustern, wo er so feststeckt, nicht weiter kann, Dinge tut, die er gar nicht will, aber nicht anders kann. Das kann ich vielleicht jetzt mit einem weicheren, liebevolleren Blick sehen und habe dann auch eine größere Freude, da drin zu fischen und damit umzugehen.
Gibt es was, ja, von dem Sie sagen, das habe ich mir vorgenommen, das will ich entweder ganz, ganz anders machen, als meine Eltern es vielleicht gemacht haben oder vielleicht auch genauso, weil mir das gut getan hat?
Also ich glaube, meine Eltern haben mir eine große Freiheit immer bei allem gegeben und das möchte ich auch. Und gleichzeitig glaube ich, haben mir meine Eltern so viel Freiheit gegeben, auch in vielen Punkten, wo ich rückblickend manchmal denke, vielleicht wäre das gut gewesen, wenn sie da einfach gesagt hätten, nee, das wollen wir anders. Und es ist uns jetzt egal, wenn du aber sagst, ich will das aber so und so. Das war, ist auch okay, dass das so war. Und ich glaube, trotzdem kann das auch total in Ordnung sein. Also den Kindern viel Verantwortung zu geben, aber ich glaube, es gibt auch Bereiche, in denen liegt die Verantwortung einfach bei den Erwachsenen. Und das finde ich auch eine Herausforderung, die anzunehmen, auf die Gefallen, dass das Kind an die Decke geht und sagt, ich hasse dich, Mama, oder so. Aber mal gucken, ich bin ja noch ziemlich am Anfang. Also ich habe gut reden. Also mal sehen, was da so.
Pubertät lässt noch ein bisschen auf sich warten.
Mit mir. Kommt.
Trotzphase. Gibt es so ein was, wo Sie sagen würden, das ist mir unglaublich wichtig, das will ich ihr auf jeden Fall mitgeben und vermitteln?
Also ich habe im Rahmen des Mutterwerdens, stellt man sich ja viele Fragen und es gibt dann auch viele Dinge, Punkte, an die man dann doch kommt und sagt, oh Gott, wie gerade im ersten Jahr, wenn ich das jetzt mache, ist das dann ein Trauma fürs Leben lang, wenn ich das Kind jetzt zwinge, den Brei zu essen oder so oder muss das jetzt nicht essen, weil das oder so und dann bin ich auf einen, ich finde, ganz, ganz spannenden Menschen gestoßen, Jesper Juhl, einen dänischen Familientherapeuten, von dem ich sehr viel gelesen habe und unheimlich viel über mich selbst gelernt habe und begriffen habe und meine Eltern und über Kommunikation überhaupt zwischen Menschen. Und etwas, was ich da gelesen habe, was mich wirklich sehr selber berührt hat, ging um die Unterscheidung zwischen Selbstgefühl, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, Kindern nicht nur Selbstvertrauen zu geben im Sinne von, dass du toll, ich lobe dich, das kannst du gut, so, sondern wirklich ein Selbstwertgefühl. Und ich hoffe, dass ich das schaffe, das einfach zu lernen oder zu wissen, ich genüge, wie ich bin, ich reiche aus, ich muss gar nichts machen, ich muss nichts sein, ich muss nichts tun oder können. Ich bin einfach wertvoll, wie ich bin.
ohne eben etwas dafür leisten, spielen, tun zu müssen.
Ja, 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 absolut. Das Bild muss nicht wahnsinnig toll und schön sein, sondern es toll, dass du da bist. Schön, dass du ein Bild gemalt hast. Ich freue mich, aber du musst nicht irgendwas sein, um wertvoll zu sein, ja.
Katharina Schüttler, ich finde ganz toll und schön und freue mich, dass Sie zu Gast waren und sind beim H2 Doppelkopf hier im Studio. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, same, same. Dankeschön.
So, und zum Abschluss spielen wir eine letzte Musik, Something's Going On. Dazu noch eine kleine Geschichte, Anekdote vielleicht zum Abschluss.
Lamb Chop, eine wunderschöne Band. Ich glaube, ich habe keine Band so oft live gesehen. Im Film von meinem Mann, Die blaue Grenze, sind zwei Lieder im Soundtrack. Und ich finde es einfach ganz zauberhafte Musik.
Und die wollen wir jetzt teilen. Also bevor wir jetzt Something's Going On von der Gruppe Lamb Chop hören, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Doppelkopfstudio in H2 Kultur, sagt Anna Engel.
There's so much I want to know, and every day and every notice, you know it is going slow, and how am I to show this, and I've got this feeling, something's going on, something's going on, something's going on. Something's going on. Wake up in a kind of sweat. Your fingers lighten a match. The blood flows back into your head.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.